Wir haben schon ein bisschen über Regelwerke gesprochen, unter denen du gelitten hast und eben über diese Geschichte des Alleingelassenwerdens. Liegt darin eine Prädisposition für eine Autonomie, wenn man im Zweifel eben allein ist und auch dieser Drang nach einem freiheitlichen Sein?
Das ist schwer zu sagen. Es ist ambivalent. Also es ist zum einen hat es in mir eine gewisse Form von Autismus erzeugt. Also auch wirklich, ich sage das jetzt nicht als pathologischen Begriff, sondern ich sage es jetzt mal adjektivisch als autistischen Zug in mir hervorgerufen, der auch heute noch da ist. Also ich habe Momente, in denen ich ganz starke Rückzugssehnsüchte habe und es auch nicht ertrage, Menschen um mich herum zu haben. Aber auf der anderen Seite hat es auch diesen immensen, unstillbaren Freiheitsdrang erzeugt. Also dieses nicht gefangen sein wollen, sich nicht bevormunden lassen zu wollen, aus jeder Situation, die nur ansatzweise so wirkt, als könnte sie mich gefangen nehmen, sofort auszubrechen. Und das ist natürlich auch eine Ideologie. Also das ist natürlich nicht nur ein Verhalten, sondern das ist auch eine Ansicht oder das ist eine gewachsene Eigenschaft an sich, die man auch kaum ändern kann. Also ich kann heute zwar mit rationaler Selbstüberzeugung dagegen angehen und sagen, jetzt wart doch mal ab, das muss doch nicht immer so sein, wie du denkst. Nicht jede Zusammenkunft von Menschen muss bedrohlich sein, so wie auch nicht jeder Vorschlag, den dir jemand macht, dich in Bedrängnis bringt. Aber dagegen muss ich dann tatsächlich kognitiv angehen.
Als du dann aus dem Heim gekommen bist, wie ging es weiter? Die Familie wurde vereint.
Irgendwann begann eine sehr glückliche Zeit, als nämlich meine beiden Brüder nach Deutschland kamen und wir vereint waren. Aber gleichzeitig war das auch eine sehr schwierige Zeit, denn meine Brüder waren mittlerweile in einem schulfähigen Alter und konnten beide kein Deutsch und mussten aber in irgendeiner Form sich in dieser sehr fremden Welt Ende der 60er Jahre integrieren. Und da bewundere ich heute wirklich auch wieder mal die Kraft meiner Mutter, die einfach diese beiden Kinder an die Hand genommen hat, in die Stadt gegangen ist, in ein Schulgebäude, ins Lehrerzimmer und gesagt hat, guten Tag, hier sind meine Kinder, die möchte ich auf diese Schule anmelden. Und die Leute sind aus allen Wolken gefallen, weil erstmal diese Frau ja nur radebrechend Deutsch sprach, aber auch zugleich muss da eine gewisse Form von Bewunderung gewesen sein, denn tatsächlich hat meine Mutter es geschafft, dass meine Brüder auf eine deutsche Schule gehen konnten. Zunächst auf eine Hauptschule. Und weil mein älterer Bruder sehr begabt war, sehr schnell die deutsche Sprache gelernt hat und besonders im Rechnen sich hervortat, wurde er von einem Lehrer weiterempfohlen an das städtische Gymnasium und konnte dann, ich glaube sogar als einer der ersten Gastarbeiterkinder, ein deutsches Gymnasium besuchen, welches er dann auch erfolgreich abgeschlossen hat. Und heute ist er Maschinenbauingenieur. Also es ist eigentlich eine Bilderbuchkarriere, die er gemacht hat, obwohl er mit, ich glaube, damals 8 oder 9 Jahren erst nach Deutschland gekommen ist.
Würdest du sagen, dass du es da einfacher hattest, insofern, als dass Deutsch eine der ersten Sprachen war, die du ohnehin gelernt hast?
Das wird mir oft von meinen eigenen Verwandten vorgeworfen, also dass ich es einfacher hatte, weil ich ja behüteter aufgewachsen bin, angeblich, was ja nicht stimmt. Aber gemessen an dem Leid, was meine Brüder gehabt haben, ich kann das nur so einschätzen, war das ja mindestens vergleichbar, wenn nicht sogar, ich will jetzt nicht sagen komfortabler, aber ich hatte ja meine Eltern wenigstens in der Nähe, während meine Brüder ja ohne meine Eltern aufgewachsen sind. Ich hatte es insofern leichter, als dass ich schon in sehr frühem Alter in Deutschland war und auch Deutsch gelernt habe und Deutsch für mich ja als Muttersprache dann auch zählte, obwohl das Türkische eigentlich meine erste Sprache war und auch meine Muttersprache im wahrsten Sinne des Wortes, denn Kinder kriegen ja viel mit, auch im Bauch der Mutter. Aber ich hatte immer die glückliche Fügung, dass ich eben beide Sprachen gleich gut sprechen konnte und das konnten meine Brüder lange nicht.
War dir das bewusst? Ich bin ein bilingualer Mensch, oder war das für dich Natürlich, weil du es nicht anders kennengelernt hast.
Es hat am Anfang große Diskrepanz und Probleme erzeugt, weil ich immer dachte, ich muss mich jetzt entscheiden. Also auch da, ich fühlte mich auch innerlich zerrissen. Es war nicht nur so, dass meine Umgebung von Zerrissenheit geprägt war, sondern auch mein Inneres. Und es hat Jahre gedauert, bis ich das umkehren konnte und gemerkt habe, nee, Moment mal, das ist überhaupt keine Behinderung, das ist eine Bereicherung. Du kannst zwei Sprachen, du bist in zwei Kulturen aufgewachsen und du kannst dir sogar aussuchen, wann du welche Sprache sprichst. Aber lange Jahre davor war das für mich überhaupt nicht, war mir das gar nicht bewusst. Und ich habe es immer als unangenehm empfunden, auch von anderen darauf hingewiesen zu werden. Also wir wurden oft gehänselt, zum Beispiel, wenn wir in die Türkei fuhren, dann waren wir die Deutschländer, Almancı. Das merkte man an unseren Klamotten, das merkte man vielleicht sogar ein bisschen auch an unserer Ausdrucksweise, denn die türkische Sprache entwickelt sich sehr schnell. Und wir haben dann vielleicht so ein bisschen antiquiertes Türkisch gesprochen. Also so wie deutsche Auswanderer in den USA oder in Südamerika auch anderes Deutsch sprechen als Menschen, die tagtäglich in Deutschland leben. Aber das ist dann irgendwann weggegangen und irgendwann wurde es tatsächlich mir auch bewusst, dass das ein großer Vorteil ist und dass ich eigentlich stolz darauf sein kann.
In dieser Zeit, in der du dann aus dem Heim raus warst, warst du dann in einem Kindergarten?
Ja, wieder mal in einem katholischen Kindergarten.
Hast du daran Erinnerungen?
Daran habe ich sehr viele Erinnerungen, weil das war eine prägende Zeit. Also ich bin in einen katholischen Kindergarten gekommen, auch wieder von Nonnen geführt. Ich habe mein Leben lang, haben mich Nonnen begleitet. Diese Nonnen wiederum waren aber sehr freundliche Nonnen. Und da gab es eine Schwester Johanna Bona, an die ich mich sehr gut erinnere, die so eine Art Ersatzmutter für mich war. Denn meine Mutter arbeitete immer noch. Und zwar in der gegenüberliegenden Fabrik, in der die Plastiksäcke hergestellt wurden. Und ich konnte in diese Fabrik ab und zu rüber, wenn ich frei hatte. Es waren nur ein paar Schritte und da habe ich dann meine Mutter getroffen. Es war aber verboten, in der Fabrik Kinder zu haben. Also Kinder durften nicht in diese Fabrik. Und deswegen musste ich mich eigentlich immer in den Mittagspausen, wenn ich meine Mutter besuchen wollte, unter dem Tisch verstecken. Und konnte ganz kurz mal raus, sie umarmen, ein Küsschen geben und dann aber musste ich schon wieder in den Kindergarten. Und da gibt es auch einige Episoden, die so kolportiert werden, dass ich eben ein sehr liebes Kind war, dass diese Nonne sich um mich sehr gekümmert hat und ich auch sehr beflissen war, es allen recht zu machen. Es gibt eine Episode, die ich auch in meinem Buch geschrieben habe, in den getrennten Rechnungen, die heißt »Sieben Pullover«. Meine Mutter hatte mir nämlich immer aufgetragen, ich solle aufpassen, dass es mir nicht kalt ist. Und deswegen habe ich irgendwann eines Tages beschlossen, dass ich einfach so viele Pullover wie möglich anziehe, um mich eben vor Kälte zu schützen. Und als ich dann in die Fabrik kam zur Mittagspause, sah ich aus wie so ein Pirelli-Männchen. Und meine Mutter war ganz verdutzt und sagte, was ist los? Und dann sah sie, dass ich am Schwitzen war und diese Pullover einfach viel zu dick waren. Und das wurde mir auch immer wieder erzählt, also dass ich bemüht war, es meiner Mutter sehr recht zu machen und sehr lieb zu sein. Ich muss auch ein sehr, sehr ruhiges Kind gewesen sein. Auch da gibt es viele Episoden, die man mir heute erzählt, wo ich mich ja kaum wiedererkenne, weil ich ja in meiner Selbstwahrnehmung gar nicht so introvertiert bin, wie ich es wohl war und wohl auch immer noch bin.
Du hast ja schon erwähnt, dass ihr dann in dieser Zeit auch oft in die Türkei gereist seid.
Jedes Jahr.
Wie hast du die Türkei wahrgenommen?
Als meine echte Heimat. Also das Land, in dem man meinen Namen aussprechen konnte. Das Land, in dem meine Verwandten lebten, meine geliebte Oma. Das Land, in dem das Meer war, die Sonne immer schien, die Menschen anders waren als in Deutschland. Deutschland war viel kälter, aber auch das Gemüt der Deutschen war kälter. Und für uns waren die Deutschen ganz fremde Wesen. Wir wussten nicht, was die gemacht haben, wenn sie Weihnachten sich zu Hause verschanzt haben. Wir wussten nicht, warum die Kirchen immer gebimmelt haben am Sonntag. Wir wussten nicht, warum man sich ankündigen musste, wenn man jemanden besucht. Wir wussten nicht, warum man sonntags nicht anrufen durfte. Das war für uns alles fremde Welt. Wir kannten das nicht. Und wir haben es auch erst ganz spät kennengelernt, weil die Deutschen auch sehr verschlossen waren. Weil das nicht üblich war, Freunde zu Heiligabend einzuladen. Weil es nicht üblich war, dass Nicht-Christen in die Kirche gingen. Und das hat sich erst nach und nach verändert. Und wir sind auch immer mehr immer näher an die Deutschen rangekommen, aber die Deutschen haben uns auch viel näher an sich rangelassen. Am Anfang war das ein ganz distanziertes Verhältnis und die Türkei war das, wo wir ja scheinbar gewollt waren, aber wir waren es ja auch nicht wirklich, das war ja nur scheinbar.
Wieso nur scheinbar?
Ja, weil da auch eine gewisse Unfreundlichkeit und Hinterhältigkeit eine Rolle spielte. Wir waren Devisenbringer. Wir waren die, die die Geschenke aus Deutschland mitgebracht haben. Man hat uns ellenlange Listen mitgegeben vor dem Urlaub, wo in jedem Detail drin stand, was wir aus Deutschland mitbringen sollten. 3 Tafeln Milka-Schokolade, Corega-Tabs, Kondome, die schicken Gürtel von Aldi. Das war minutiös aufgelistet und das brachten wir dann mit. Und das war letztendlich der Gegenwert dafür, dass wir in der Türkei geduldet wurden, weil wir lebten ja nicht in eigenen Häusern, sondern wir waren während der Sommerferien zu Gast bei anderen. Und die zeigten uns oft, dass wir auch ungebetene Gäste waren.
Die Reise war ja auch ein ziemlicher Akt. Ihr seid ja immer mit dem Auto auch hingefahren. War das für dich in dem Moment dann eine Abenteuerreise ins Paradies, also die Türkei als Paradies und der lange Weg dahin als Abenteuer? Oder war das für dich dann auch sowas, wo du damals gesagt hast, da möchte ich vielleicht später irgendwann wieder hin?
Also es waren sehr strapaziöse Reisen, die ja auch lange dauerten. Wir fuhren 3 Tage quer durch ganz Europa in Zeiten des Eisernen Vorhangs. Und schrittweise wurde es schlimmer auf dem Hinweg. Also es ging ja in Deutschland los und in Österreich war es noch eine Idylle. Und die Berge zu sehen und diese fremde Sprache oder den Akzent zu hören, am Abend in Gasthöfen zu übernachten und ein Schnitzel zu essen, das war ganz toll. Für uns Kinder war das abenteuerlich, aber eben auch aufregend und spannend. Dann kam aber schon ehemaliges Jugoslawien. In Slowenien ging es noch, es war ein sehr reicher Teil, aber schon ab Zagreb, wo ja der berühmt-berüchtigte Autoput Zagreb-Belgrad begann, das ist eine fast 1000 Kilometer lange Landstraße gewesen, zweispurig, auf der alles fuhr. Der Tross der heimkehrenden Gastarbeiter in die Türkei, LKW, Traktoren, seltsame Gefährte, aber auch ständig Unfälle. Also ich habe so viele Tote gesehen, am Straßenrand liegen, zugedeckt, die da ihr Leben gelassen haben. Türkische Gastarbeiter, die, weil sie schnell in die Heimat fahren wollten, ohne Schlaf einfach durchgefahren sind und dann einfach vor Müdigkeit am Steuer eingeschlafen sind. Ich habe prügelnde Soldaten gesehen, also Polizisten, die Leute, die diese Karawane überholen wollten und ihr Leben riskiert haben, an die Seite gezogen haben und richtig mit einem Schlagstock auf die eingeschlagen haben. Und dann nach Jugoslawien, also nach dieser beeindruckenden, beängstigenden Erfahrung des ja noch vermeintlich liberalsten Teils des Eisernen Vorhangs, kam dann Bulgarien. Und in Bulgarien wehte nochmal ein viel härterer, eisigerer Wind. Da musste man dann beim Grenzübertritt Geld in Coupons umtauschen, also Devisen in Coupons, mit denen man das Auto betanken musste. Und mit dieser einen Tankfüllung, und wir hatten damals einen Ford Taunus, also keine Klimaanlage, wir haben zu fünft in diesem Auto gesessen, hinten eng zusammengepfercht auf der Rückbank, vorne meine Eltern, mein Vater immer eine brennende Zigarette im Mund bei geschlossenen Fenstern und Außentemperaturen von 40 Grad. Und dann kam eben Bulgarien, man musste Coupons eintauschen und den Wagen betanken und ab der Grenze, bis zur türkischen Grenze durfte man nicht anhalten. Es stand an der Seite, standen Schilder auf Türkisch, Durmak Yasak, anhalten verboten. Und wenn man mal aus Not angehalten hat, weil man pinkeln musste oder man hat seinen Wasserkanister vollgemacht, kam sofort aus dem Nichts ein Polizeiauto, Kat hießen die, und hat sofort jemanden, ein Polizist stand da und sagte, Geld, Geld, Devisen, Mark, Mark, Mark. Also keine Lever, sondern die wollten immer Mark, Mark, Mark. Und die haben immer Komm Schuh zu uns gesagt, Nachbarn. Also das war so ein sehr despektierlicher Umgang, der uns zeigen sollte, irgendwie sind wir Nachbarn, aber wir hassen euch. Und dann nach Bulgarien sah man schon, da kam dann die türkische Grenze irgendwann. Es war eine riesige Schlange von Autos, alle mit Dachgepäckträgern. Übermüdete Fahrer, aber gleichzeitig so eine euphorische Stimmung. Gleich sind wir in der Heimat. Und dann, kurz bevor man rüber konnte, man musste vorher noch Triptych hieß, das ist ein grüner Versicherungsschein, den musste man einlösen. Manche mussten die Dachgepäckträger aufmachen und alles vorzeigen vor den Grenzbeamten. Und bevor man dann in die Türkei fuhr, kam noch mal ein bulgarisches Grenzhäuschen mit einem Wärter und der Typ hat mit einem Vorschlaghammer gegen die Karosserie des Autos geschlagen, um zu gucken, ob nicht irgendwelche Drogen noch versteckt sein könnten. Und dann ist man durch so eine Dreckkuhle gefahren und der Wagen hat noch aufgesetzt, weil diese Kuhle so tief war, dass der Wagen aufsetzte. Und danach, Vollgas, kam man in der Türkei an und das war für uns das gelobte Land. Ab da war für uns alles gut. Auf der Rückfahrt dann das gleiche Spiel eben rückwärts.
Wie so eine Schlammtaufe.
Ja.
War für dich damals die Türkei insofern auch ein Sehnsuchtsort, als dass du irgendwann dort wieder zurück hinziehen wolltest? Wolltest du in der Türkei leben?
Nee, das habe ich, glaube ich, nie. Das habe ich nie gedacht. Die Türkei war Sehnsuchtsort, weil meine Familie dort war und weil in der Zeit, in der wir dort waren, auch eine Assimilation stattfand. Also ich wurde türkisch und das Deutsche ging immer mehr weg. Aber ich habe mich auch gefreut, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil Deutschland mittlerweile auch eine Heimat war. Die Heimat meiner Freunde, meine Schule, meine ganze Umgebung. All das war da und das war parallel. Also es gab keins, was mehr oder weniger war.
Zur Schule kommen wir ja jetzt auch noch. Als du dann eingeschult worden bist, beschreibst du auch in deinem Buch Getrennte Rechnungen diese Episode, wo die Gastarbeiterkinder, es waren, glaube ich, nur eine Handvoll, ganz wenige, drei Gastarbeiterkinder, in eine separate Klasse gesetzt werden sollten, um ihren angeblichen Nachteilen in der deutschen Sprache entgegenzukommen, worüber dein Vater sich wahnsinnig aufgeregt hat. Mhm. Erinnerst du dich an diesen Tag?
Und sehr, sehr gut. Ganz traumatisch sogar.
Warum war das so traumatisch für dich? Man könnte ja jetzt sagen, man hat versucht, euch einen Gefallen zu tun.
Naja, es war so, zu der Zeit, als ich eingeschult wurde, 1974, waren die Bereiche und Bezirke unserer Heimatstadt in Konfessionen eingeteilt. Und der Teil, in dem wir wohnten, gehörte zur katholischen Kirche. Also da war dann die Gemeinde auch, die dafür zuständig war. Und wir Kinder mussten demzufolge auch auf die dazugehörige Schule gehen. Und das war eine katholische Grundschule. Und deswegen hatten wir erstmal gar keine Wahl. Wir gingen dann an dem Tag meiner Einschulung dorthin. Wir waren voller Freude. Ich, meine Eltern, ich mit meiner Schultüte. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass für ein sechsjähriges Kind das erstmal ein bisschen befremdlich ist, wenn dann die Namen aufgelistet werden und jeder wird einzeln aufgerufen, hervorzutreten und die Klassen werden eingeteilt und der eigene Name ist aber nicht dabei. Und stattdessen bleiben zwei andere dunkelhaarige Kinder mit mir stehen und wir gucken uns an und wissen nicht, was passiert, auch meine Eltern nicht. Und der Lehrer kommt und sagt, ja, nicht, dass Sie sich wundern, wir wollten Ihnen eine eigene Klasse geben, dann sind Sie unter sich und dann können Sie auch besser lernen und Ihre Muttersprache sprechen und dann können wir ja später schauen, ob Sie vielleicht noch in eine andere Klasse kommen. Das war damals so üblich. Also wenn wir heute über Integration sprechen, dann wird oft verschwiegen, dass eigentlich der Anfang dieser schlechten Integration oder das, was heute bemängelt wird als fehlgeschlagene Integration, dass der Anfang bei den Deutschen lag und bei den deutschen Behörden und den Institutionen, die Separatismus betrieben haben.
Auch die sogenannte Ghettoisierung.
Auch die Ghettoisierung. Also all das haben wir live erlebt. Wir wollten irgendwo hinziehen und im Wohnungsamt hat man uns gesagt, zieht in den Stadtteil, wo euresgleichen ist. Da könnt ihr eure Sprache sprechen, da müsst ihr nicht viel Umstände bewältigen und das ist alles für uns auch besser. Und das war lange so und damit hatten wir uns auch abgefunden, obwohl eben bei diesem Einschulungstag mein Vater, der immer noch sehr jähzornig war, gesagt hat, das lassen wir uns nicht bieten. Wir lassen uns hier nicht aussondern oder in irgendeiner Form trennen von den anderen Schülern, sondern Ziel meiner Eltern war es immer so, wie sie selbst ja auch es vorgelebt haben, uns als Teil der deutschen Gesellschaft zu sehen und uns nicht zu etwas Besonderem zu machen, aber auch nicht uns zu etwas Besonderem machen zu lassen. Naja, und dann ist mein Vater wutschnaubend hoch ins Direktorzimmer und ist dem Direktor wirklich an den Kragen gegangen. Also ich stand daneben, hat den gefasst mit beiden Händen und hat gesagt, mein Sohn geht nicht auf diese Scheißschule. Ich will, dass mein Sohn mit Deutschen zur Schule geht. Und wenn er hier nicht mit Deutschen zur Schule gehen kann, geht er gar nicht zur Schule. Und der Mann war natürlich vollkommen erschrocken und hat gesagt, ja, ja, kein Problem. Aber da war es schon vorbei. Also mein Vater wollte auch nicht mehr auf diese Schule. Und dann durfte ich entgegen der Regularien auf eine evangelische Schule gehen. Und ich bin dann auf eine evangelische Grundschule gegangen, die ein bisschen weiter weg war. Aber ich hatte das Glück, dass mein Bruder, mein mittlerer Bruder, der nicht aufs Gymnasium ging, sondern auf die Hauptschule, auf der daneben liegenden Hauptschule war und wir gemeinsam zur Schule gehen konnten. Also er hat mich immer zur Schule gebracht.
Wie war diese Schulzeit für dich? Du warst dann ja, wie es die Idee war, mit anderen deutschen Schülern auch zusammen. Und da warst eben mit dieser Gruppe. Wie ging das dann los bei dir auch mit Freundschaften, die sich bildeten?
Also ich war der einzige ausländische Schüler in meiner Klasse und ich hatte eine sehr gute Klassenlehrerin, die sehr bemüht war und auch erkannt hat, dass ich ein aufmerksamer Junge war und gerne lernen wollte. Und das hat sie sehr gefördert. Und das war in dieser Zeit auch etwas, was ich ganz bemerkenswert fand und auch heute noch finde. Es gab unter diesen vielen Deutschen, die wir ja als sehr fremd wahrgenommen haben, auch sehr viele, angefangen von dem Werkstattleiter, von dem ich eben erzählt habe, bis eben auch zu dieser Lehrerin, die uns in ihre Obhut genommen haben, die sich für uns interessiert haben und die eben uns gegenüber nicht feindlich waren, sondern die wirklich, die das wollten, dass wir uns in irgendeiner Form integrieren oder dass wir Teil dieser Gesellschaft sind. Und das rechne ich denen hoch an. Und sie haben unsere Schwächen erkannt. Also zum Beispiel meine Brüder sind sehr gefördert worden von ihren Lehrern. Die Lehrer haben zum Teil ihnen Nachhilfeunterricht privat bei sich zu Hause gegeben. Und so war das bei mir auch. Ich hatte das Glück, eben diese Lehrerin zu haben. Und in den ersten Jahren auf der Grundschule war ich ein guter bis durchschnittlicher Schüler, habe aber natürlich gleichzeitig auch mit meinem älteren Bruder in den Pausen so das raue Schulleben kennengelernt. Denn diese anliegende Hauptschule war schon auch ein sozialer Brennpunkt. Also da waren die schwer Erziehbaren. Da waren auch mehr Ausländer, ausländische Kinder, aber nicht so hoch heute, nicht so hoch der Anteil, wie es heute an manchen Schulen ist. Aber für damalige Verhältnisse eben schon ungewöhnlich. Und da wurde dann in den Pausen eben, da passierte viel. Da wurde gerauft, geprügelt, da wurde mit so Fußballbildern um Geld gespielt. Also es war so ein sehr ambivalentes Verhältnis zwischen der Idylle meiner Grundschule und der Obhut, unter der ich war, von diesen Lehrerinnen, die sich um mich bemüht haben, und dieser rauen, diesem Umgang der Hauptschule, auf der mein Bruder war.
Wie hast du dich da positioniert?
Ich war immer mit meinem Bruder verbündet. Also mein Bruder war mein Schutzpatron und ich wollte es ihm immer nacheifern. Und ich habe dann natürlich gesehen, wenn die Kinder sich geprügelt haben, das wollte ich auch. Also ich habe das nicht provoziert, aber das war schon so wie so eine Mutprobe, dass man eben auch manchmal irgendwie ein bisschen unflätig war oder einen älteren Jungen herausgefordert hat oder beim Spielen um diese Karten ihn vielleicht so betuppt hat. Und dann eben ging es sofort über in eine Keilerei. Und ich wusste, wenn mein Bruder in der Nähe ist, da wird mir nichts passieren. Und dementsprechend mutig bin ich dann natürlich auch aufgetreten und habe auch selten eigentlich kassiert. Also einmal habe ich wirklich einen kassiert und das war nicht so schön.
Wie war das in diesem idyllischen Grundschulumfeld? Wie bist du dort zurechtgekommen mit den anderen Schülern?
Gut, ich hatte einen sehr guten Freund, Alfons hieß der, mit dem habe ich eigentlich jeden Tag verbracht, so wie das bei Kindern ist. Man ist zusammen trödelnd nach Hause gegangen, hat mittags vielleicht noch bei ihm gesessen. Ich durfte allerdings mittags nie zu meinen deutschen Freunden. Das war verboten. Meine Mutter war recht streng. Also ich sollte immer zu Hause essen. Ich durfte auch keine Geschenke annehmen von meinen deutschen Freunden. Wir hatten diverse deutsche Freunde. Ich hatte in meinem Viertel ein Geschwisterpaar, Thomas und Dirk hießen die, und Markus und Michael, das waren die Nachbarn. Und mit denen haben wir immer so gespielt. Wir hatten auch eine kleine Jugendbande und haben allerlei Unfug angestellt. Mal haben wir einen Bauwagen angezündet, dann haben wir eine Hütte gebaut, dann haben wir irgendwas anderes gemacht. Also Kinderkram, ne? Wir waren so richtige Bengel eigentlich. Aber dieser Schulkamerad Alfons, der war eben ein sehr lieber Junge und wir beide haben uns ganz gut verstanden. Und da war ich dann ab und zu. Aber es wurde von meiner Mutter immer sehr streng beobachtet und begutachtet, während auf der anderen Seite die deutschen Freunde oft bei uns waren. Also bei uns war zum Mittagessen der Tisch eigentlich immer voll. Da waren zwei Freunde von meinem Bruder, zwei von meinem älteren Bruder und ich brachte auch noch zwei mit. Und wir saßen an diesem runden Tisch und es wurde aufgetragen, was es gab und alle aßen und tranken und waren glücklich. Vielleicht war das der Versuch meiner Mutter zu zeigen, guck mal, wir sind eigentlich gastfreundlicher als ihr, aber wir wollen eure Gastfreundschaft auch nicht haben.
Hm? Wann fing dann an, Musik, Kunst, auch Theater eine Rolle zu spielen? Du warst dir ja sehr früh sicher, dass du was mit Musik machen möchtest. Wann ging das los? Das wird ja auch in der Schulzeit gewesen
sein. Nee, das ging früher los. Und das ist für viele heute irgendwie überraschend oder unglaubwürdig. Man sagt auch da wieder, das ginge so los, dass ich mit 3 Jahren mit Spaghettis vor dem Fernseher stand und Orchester dirigiert habe. Ich kann mich da auch dunkel dran erinnern. Der Grund, weshalb ich das getan habe, ist etwas unklar. Aber ich vermute, dass es daran lag, dass meine Mutter, auch geprägt durch meine Großmutter, die ja eine sehr gebildete Frau war, sehr, sehr gerne klassische Musik gehört hat. Und zwar wirklich rund um die Uhr. Und nicht nur klassische Musik, auch türkische klassische Musik. Es gibt ja eine eigene türkische Klassik, das ist die Hofmusik aus dem 16., 15. Jahrhundert. Und die lief in einem bestimmten Sender, TRT3. Das war so der intellektuelle Sender und der lief eigentlich bei uns Tag und Nacht. Und dazu kam, dass meine Mutter eben auch noch diese europäische Klassik sehr mochte. Haydn, Mozart, Beethoven, so die Standards. Und ich war davon schon sehr früh beeinflusst und empfand, es war sowieso, in unserer Familie war Kultur immer was ganz Wertvolles. Und auch mein Onkel, der ältere Bruder meiner Mutter, der erzählte uns abenteuerliche Geschichten. Und das war ein begnadeter Erzähler auch. Und diese Geschichten hatten immer irgendetwas mit historischen Vorbildern zu tun oder mit Künstlerbiografien. Und das war für uns immer ganz spannend. Und wenn es dann um Picasso ging oder um Beethoven oder sonst was, dann fühlten wir uns alle ganz erhaben. Also auch Teilhaber dieses Wissens zu sein, aber auch anzustreben, selber so etwas zu sein. Also für uns war das Höchste, oder für mich als Kind war das Höchste und Beste, Größte, was ich mir vorstellen konnte, Künstler zu sein. Und diesen utopischen Traum habe ich schon sehr früh gehabt und stand dann eben vor dem Fernseher und habe dirigiert mit Spaghetti, vielleicht weil mir die Bewegung so gut gefiel, aber ich weiß, ich habe klassische Musik gehört. Die erste Platte, die meine Mutter mir geschenkt hat, war Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag.
War es vielleicht auch dieses Gefühl, dass man praktisch die Kontrolle hat über diesen Ozean aus Geräuschen, die in dieser Gemeinsamkeit dann eben so eine Macht entfachen?
Das glaube ich nicht. Also es ist ein naheliegender Gedanke, aber das glaube ich nicht. Für mich war eher faszinierend diese Sprache, die die Musik verkörpert. Also diese wortlose Sprache, die Emotionssprache, die in der Musik steckt, die ja mit mir in irgendeiner Form geschwungen hat, weil ich ja selbst auch in gewisser Weise macht- und sprachlos war in meiner frühen Kindheit und mich ja danach gesehnt habe, zum einen diesen fast autistischen Rückzug zu erleben in mich selbst, aber gleichzeitig auch von einer Kommunikation geträumt habe, die nicht verbal ist, sondern die emotional ist. Und die Musik war das perfekte Instrument dafür. Das verkörperte eigentlich genau das, was ich wollte, die Leidenschaft, mitgeteilt zu sein, sich mitzuteilen, aber auch etwas zu empfangen, ohne dass es ausgesprochen werden muss.
Was war das erste Instrument?
Schlagzeug. Ich habe angefangen dann später aus Töpfen mir ein Schlagzeug zu bauen und habe dann auf den Töpfen getrommelt. Aber das war alles noch unentdeckt. Also das war ein Fable, den meine Eltern an mir sahen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 3, 4, also ein wirklich kleines Kind. Aber meine Eltern konnten das nicht einordnen, weil für sie selbst das fremd war. Also sie wussten, ja, das ist Musik, das ist Klassik, das ist ein Dirigent, das ist ein Schlagzeug. Aber sie wussten nicht, da gibt es eine Infrastruktur. Sie wussten nicht, da gibt es Musikschulen, wo man eine Ausbildung bekommt. Das kam erst viel später und da habe ich wirklich großes Glück gehabt, weil ich habe eigentlich die Voraussetzungen, die man brauchte, um Musikunterricht zu bekommen, allesamt verpasst. Denn die gab es auf meiner Grundschule. Also auf der Grundschule war ich ja schon älter und diese Zeit von 6 bis 10 bekommst du ja auf der Grundschule dann so eine Art musikalische Vorausbildung, indem du Blockflöte lernst. Und das gab es nicht. Das haben meine Eltern gar nicht mitbekommen. Und ich habe das auch nicht mitbekommen. Deswegen blieb das lange Zeit auf diesem Level zu Hause, auf Töpfen irgendwie Musik zu machen und sich vorzustellen, dass das ein Schlagzeug ist. Und erst später, als ich aufs Gymnasium kam, passierte durch einen ja sehr, sehr glücklichen Zufall, dass ich Zugang zur Musik bekam.
Dazu kommen wir später noch.
Zur Musikausbildung eigentlich bekam.
Darüber sprechen wir dann später ausführlicher. Aber es war ein Impuls in dir da, etwas herauszuholen in irgendeiner Form aus dir, dich mitzuteilen. War das ein Mitteilen im Sinne von, du willst etwas loswerden, oder war das ein Mitteilen im Sinne von, du willst anderen etwas mitgeben?
Das war weder noch, also ich glaube nicht, dass ich da so ein Sendungsbewusstsein hatte, sondern das war viel körperlicher. Es war wenig Geist, viel Körper. Für mich war die Motorik einfach faszinierend. Also ich würde mich jetzt nicht als motorisch übermäßig begabten Menschen bezeichnen. Aber wenn es etwas gibt, was ich kann und konnte, und das ist das große Glück, dass ich mit dem Schlagzeug auch das richtige Instrument gewählt habe, dann war es, meine Gliedmaßen unabhängig voneinander zu bewegen und zu koordinieren. Aber wirklich nur rudimentär, also mit den Fingern hört es schon auf. Ne? Klavier ist nicht mein Instrument, das klappt nicht. Und ich bin als Student dann auch heilfroh gewesen, dass mein Dozent eingesehen hat, dass ich nie ein guter Pianist sein werde, aber eben diesen Schein brauchte. Und demzufolge hat er auch gesagt, Sie sind der schlechteste Schüler, den ich je hatte. Aber ich bin froh, wenn Sie nicht mehr kommen. Ich gebe Ihnen eine 3-.
Wenn du als Kind gespielt hast, was hast du gespielt?
Ich habe immer Schlagzeug gespielt, so wie ich es im Fernsehen gesehen habe.
Nicht nur
Ach so, du meinst gespielt, ach so.
Sondern auch gespielt. Hast du irgendwie so getan, als wärst du irgendwie jemand anderes? Hast du mit Bauklötzen irgendwas gemacht?
Gute Frage. Also ich hatte erst mal in den frühen Jahren einen roten Plastikdelfin und mit dem habe ich im Grunde genommen gar nicht gespielt, sondern ich habe mit ihm kommuniziert. Und zwar transzendent, ohne zu sprechen. Das war einfach nur in meiner Fantasie. Und dieser rote Delfin, der war in meiner Hand. Ich habe den angeguckt und ich war in anderen Welten. Ich bin mit dem ins Meer getaucht. Ich bin mit dem über die Wellen gesprungen. Ich habe mit dem Haifische verfolgt. Vielleicht, weil ich Flipper im Fernsehen gesehen habe, war der rote Delfin für mich auch eine positive Identifikationsfigur. Mit Freunden haben wir unheimlich oft Räubersachen gespielt. Ich war Anführer oder der andere war Anführer und dann durfte man einen Tag lang bestimmen. Wir haben später mit Kasperle-Figuren gespielt. Wir haben ein Spiel, bei Aldi gab es so ein Kasperle-Set. Da war Kasperle, Seppel, der Polizist, die Großmutter und das Krokodil. Und dann haben wir aus so einer Pappwand ein Theater gebaut, weil wir das Geld nicht hatten für das Kasperle-Theater, und haben rund um die Uhr Kasperle-Theater gespielt. Dann hatten wir hatten keine Carrera-Bahn, also wir hatten recht wenig Geld eigentlich als Familie und haben uns auch wieder aus Pappe so Autobahnen gebastelt. Und mit den Matchbox-Autos, die ich hatte, und ich hatte sehr viele Matchbox-Autos, sind wir dann da durchgerast. Das mit den Matchbox-Autos ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Mein Vater hat mich wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen lange Jahre sehr verwöhnt. Also ich war so von den 3 Geschwistern der Verwöhnteste, weil du ja eben auch gefragt hast, ob ich irgendwie mich privilegiert gefühlt habe. Und als Zeichen seiner Liebe zu mir hat er mir fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich hatte jedenfalls sehr viele Autos, ein Matchbox-Auto gekauft. Also diese kleinen Autos, die es gab. Und ich hatte dann am Ende eine Sammlung von bestimmt 100 Matchbox-Autos, die ich auch immer ganz ordentlich sortiert habe und aufgebaut habe. Und dann sind wir eben über diese Pappautobahnen gefahren. Wir haben sogar Loopings gebaut. Und irgendwann, eines Tages, ich weiß nicht warum, es ist mir bis zum heutigen Tage ein Rätsel, habe ich alle Autos vergraben. Ich habe ein riesiges Loch im Garten gegraben mit einer Schaufel und habe die Autos da reingelegt und dann das Loch zugemacht und nie mehr wieder mit diesen Autos gespielt. Meine Eltern haben sich gewundert, weil ich ihnen noch nicht gesagt habe, wo die Autos sind. Und erst später, als mein Vater gelegentlich den Garten umgegraben hat, sind einzelne dieser Autos wieder rausgekommen. Und es wurde klar, der Junge hat diese Autos vergraben. Vielleicht wollte ich nicht verwöhnt werden, vielleicht wollte ich das schlechte Gewissen meines Vaters begraben. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen.
Oder war es einfach ein Aufbäumen gegen eine Kindheit? Oder dieses rebellische, ich will jetzt erwachsen sein und den Teil der Kindheit hinter mir lassen. Wie alt warst du da denn?
Mit den Altersangaben ist es ja immer schwierig. Also ich muss da auch so 7, 8 gewesen sein. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat mich nicht nur verwöhnt oder uns, sondern mein Vater hat uns auch wirklich sehr brutal gezüchtigt. Also wir wurden oft geschlagen. Und das war zum Teil, es hat oft meinen mittleren Bruder getroffen, es war zum Teil ohne Anlass, weil mein Vater auch manchmal betrunken nach Hause kam von der Arbeit und einfach cholerisch war. Und dann haben wir als Kinder schon gespürt, okay, heute passiert was ganz Schlimmes. Und meistens, wie gesagt, hat es meinen mittleren Bruder getroffen und mich hat es dann gelegentlich auch getroffen. Und eine der schlimmsten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass mein Vater mich hochgehoben hat und mit voller Wucht so gegen die Wand geworfen hat. Und meine Mutter natürlich total ausgerastet ist und in diesem Moment wie eine Katastrophe eigentlich die ganze Welt um mich herum zusammengebrochen ist. Ich kann das nur schwer rekonstruieren, ich kann mit meinen Eltern auch nur schwer darüber sprechen, aber ich glaube, es gab da viele Gründe. Also wir lebten zu dieser Zeit, das war ja diese scheinbare Idylle nach der Rückkehr meiner Brüder, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung direkt am Bahndamm. Und das war sehr eng. Und mein Vater stand morgens meistens um 4, 4:30 auf, zog sich an, rasierte sich und ging dann zur Arbeit und kam nachmittags um 4 Uhr wieder. Und meistens war er dann besoffen. Also meistens, ich erinnere mich, als Kind hatte er eine Fahne und roch nach Alkohol.
Das heißt, er als Müllmann arbeitet.
Als er als Müllmann gearbeitet hat. Diese Müllmänner waren alle Alkoholiker. Also die hatten auch Spitznamen wie Flash zum Beispiel. Der ist an Leberzirrhose gestorben. Oder irgendein anderer Franz, auch an Leberzirrhose gestorben. Früher sind die morgens ans Fenster gekommen, haben erstmal einen Schnaps gekippt, weil es so schön gewärmt hat. Und mein Vater hat das alles mitgemacht. Irgendwie naiv, also der muss auch naiv gewesen sein, weil er eigentlich kein schlechter Mensch ist, überhaupt nicht. Mein Vater ist ein wunderbarer Mensch und das tut mir heute auch so leid, wenn ich das erzähle, ihn so darzustellen, als wäre er ein Monstrum gewesen. Aber er selbst hatte Monster in sich und diese Monster sind hervorgetreten in den Momenten, in denen er die Kontrolle abgegeben hat an etwas wie Alkohol oder sonst was. Und das haben wir Kinder zu spüren bekommen. Und das war für uns eine sehr, sehr krasse Zeit. Und es war immer auch unberechenbar. Also wenn wir diese Bengel dann zum Beispiel, ich habe eben von dem Bauwagen erzählt, diesen Bauwagen angezündet haben, weil es so spannend war, mit Feuer zu spielen, aber uns nicht bewusst war, dass so ein Bauwagen aus Holz besteht und dann in die Luft geht, dann ist mein Vater richtig ausgetickt. Also so, dass ich auch wirklich vor Angst mir in die Hose gemacht habe und geflüchtet bin. Also ich bin volle Pulle weggerannt und war 3 Stunden irgendwo auf dem Spielplatz oder sonst wo und habe gewartet, bis mein Vater eingeschlafen ist und ich mich nach Hause schleichen konnte.
Wie war das Verhältnis zu deinen Brüdern in solchen Momenten und insgesamt?
Wir waren eine Leidensgemeinschaft, also wir haben zusammengehalten. Mein älterer Bruder war auch immer so ein bisschen der verlängerte Arm meiner Eltern und daher für mich auch so ein bisschen weiter entfernt. Mein mittlerer Bruder war mein nächster Komplize und ich habe oft sehr großes Mitleid mit ihm gehabt, weil ihn hat es wirklich ganz hart getroffen. Er war auf der Hauptschule, mein ältester Bruder war so der Vorzeigesohn, Gymnasialschüler, begabt, gute Noten und mein mittlerer Bruder kam immer regelmäßig mit schlechten Noten, hatte Schwierigkeiten, die Sprache zu lernen, war aber dafür umso begabter im Sport. Er war nämlich Fußballer und war hochtalentiert, ist schon im frühen Alter, meine Eltern, so schwierig das manchmal war mit ihnen, so schön war es aber auch, dass sie uns sehr gefördert haben, haben uns im Fußballverein angemeldet. Wir haben alle im Fußballverein gespielt und mein mittlerer Bruder war sehr, sehr begabt. Der ist dann in die Niederrhein-Auswahl gekommen, der ist dann in eine Bundesauswahl gekommen und später bei Borussia Mönchengladbach gelandet. als Amateur, hat mit Spielern wie Lothar Matthäus oder Michael Fronzek, die dann später berühmte Fußballer geworden sind, in einer Mannschaft gespielt. Und leider, als seine Karriere kurz vor dem Höhepunkt war, hat er sich schwer verletzt. Einen doppelten Kreuzbandriss und einen Meniskusriss musste operiert werden, damals noch händisch, also nicht mit, heute nennt man das Arthroskopie, glaube ich. Also ist ein invasiver, oder ich kenne die medizinischen Fachbegriffe nicht. Damals wurde das genäht. Und dann wuchs das so langsam wieder zusammen und du konntest davon ausgehen, dass deine Karriere dann beendet war. Und das war dann leider für ihn auch das Ende seiner Fußballkarriere.
Aber du hast gerade was angesprochen, worauf ich auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich die Rolle, die der Fußball dann gespielt hat. Mhm. Das war ja was sehr Wichtiges auch für dich. Und das ist ja auch bis heute teilweise. Du bist auch heute noch viel im Stadion. Wann kam der Fußball in dein Leben?
Der kam durch meinen Bruder. Also mein Bruder war Fußballer und ich war mächtig stolz auf ihn. Und Fußball wurde in unserer Familie auch besprochen. Also ich musste zum Training. Mein Vater stand immer am Spielrand und hatte immer mit der Zigarette im Mund ein Auge auf mich. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann wurde das besprochen. Wenn ich ein Tor geschossen habe, dann wurde das gefeiert und die Woche war Festwoche. Wenn ich schlecht gespielt habe, war es Drama und die Woche war eine Trauerwoche. Und diese Tage, wo es um Fußball ging, waren heilige Tage. Samstags wurden die Schuhe geputzt. Dann fuhren wir mit meinem Vater entweder zum Stadion oder zum Abholpunkt, wo wir zum Auswärtsspiel fuhren. Und dann war Spiel. Und das war bei Wind und Wetter. Und jedes Tor, das ich jemals in meinem Leben geschossen habe, ist meinem Vater heute noch in Erinnerung. Wenn er heute erzählt, sagt er, damals hatten wir das Spiel, es war Schneetreiben, du hattest eine kurze Hose an und hast wie ein Wilder gespielt. Und dann kam dieser Schuss aus 18 Metern und bam, oben rechts in den Winkel. Und ich bin gestorben vor Freude und vor Stolz. Und das war für mich als Kind ganz wichtig. Fußball war für uns das Band, was uns zusammengehalten hat. Meine älteren Brüder, die natürlich in höheren Klassen gespielt haben, waren meine Vorbilder. Aber ich war auch nicht unbegabt und konnte auch ganz gut spielen, nicht so gut wie mein mittlerer Bruder. Und demzufolge habe ich da auch viel Anerkennung bekommen. Und es war andersrum aber auch wieder ganz schlimm, wenn ich die Anerkennung nicht bekam. Also wenn ich zum Beispiel, wenn mein Vater nicht da war, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache, da hatten wir Training und wir hatten einen sehr strengen Trainer. Das war damals auch üblich, dass die ziemlich viel gemotzt haben. Und ich war ganz irritiert, weil mein Vater nicht da war. Ich konnte mich kaum bewegen auf dem Spielfeld, weil mir fehlte die Referenz, nämlich mein Vater mit der Zigarette im Mundwinkel, der stolz war oder böse oder wie auch immer. Und ich habe gespielt, als würde ich neben mir stehen. Und auf einmal geht die Tür auf, es war ein Hallentraining, mein Vater kommt rein und ich schreie, Papa! Und es war so peinlich, weil natürlich alle dachten, dieses kleine Baby freut sich, dass sein Papa da ist. Aber das bringt nochmal zum Ausdruck, ich habe eigentlich nur für meinen Vater gespielt. Ich habe dieses Fußballspielen ganz stark mit der Liebe zu meinem Vater verbunden, mit der ambivalenten Liebe zu meinem Vater.
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, eine kleine Pause und setzen gleich an dem Zeitpunkt, wo es dann von der Kindheit in die Jugend übergeht, okay?
Ja. Mhm.